führt uns Ruth Schilling vom Karmelitanischen Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie zum Quellgrund unseres Lebens hinab. Die deutsche Niederlassung dieses Instituts ist die Gemeinschaft in Weißendorf bei Erlangen.
Ich begann, die Autobiografie der heiligen Teresa von Avila zu lesen, war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir, das ist die Wahrheit. Dieses Bekenntnis, liebe Hörerinnen und Hörer, hat Edith Stein im Sommer 1921 abgelegt. Sie, die Jüdin, Agnostikerin und Philosophin, hatte die Lebensbeschreibung Libro della Vita, das Buch meines Lebens der heiligen Teresa, zufällig im Bücherregal einer ihrer protestantischen Freundinnen entdeckt und es in einem Zuge durchgelesen. Die Wirkung war durchschlagend. Das ist die Wahrheit. Die Entdeckung der Wahrheit, so wie es Edith Stein ausdrückt, hatte tiefgreifende Folgen für ihr eigenes Leben. Denn am 1. Januar, einige Monate danach, 1922, wird sie in Bad Bergzabern getauft und gefirmt in der katholischen Kirche. Ihr Taufname ist Teresa, nach der spanischen Mystikerin. Und 11 Jahre später, am 15. Oktober 1933, der Gedenktag der heiligen Teresa, überschreitet Edith die Schwelle des Klosters der Karmelitinnen in Köln. Ihr Klostername von nun an wird sein Teresa Benedicta Agruze. Das ist die Wahrheit. Welche Wahrheit hat Edith Stein in der Autobiografie der Heiligen entdeckt? Lassen wir noch einmal Edith Stein zu Wort kommen. Außer den Konfessionen des heiligen Augustinus gibt es wohl kein Buch der Weltliteratur, das wie dieses den Stempel der Wahrhaftigkeit trägt, das so unerbittlich in die verborgensten Falten der eigenen Seele hineinleuchtet und ein so erschütterndes Zeugnis von den Erbarmungen Gottes ablegt. Edith Stein liest in der Autobiografie im Grunde den Ausfluss dessen, was Gott im Inneren Teresas gewirkt hat. Das überzeugt sie. Sie entdeckt eine Frau, deren Leben sich ganz und gar durch das Gebet definiert. Reinhold Schneider formulierte es so: Teresa lebte nicht, sondern betete. In der Tat, das Gebet ist das Herz ihres Lebens und ihrer Lehre. Gebet ist Leben, noch bevor es Übung ist. Gebet ist eine Dimension des Seins, noch bevor es eine Erfahrung ist. Und das wird am Leben Teresas deutlich. Erwarten wir also nicht in den Schriften der Heiligen eine Gebrauchsanleitung über das Üben des Gebetes oder Methodenanweisungen und schon gar nicht fertige Patentrezepte zu finden. Teresas Leben ist mit dem Gebet so eng verwoben, dass Leben und Gebet nicht voneinander zu trennen sind. Daher bedarf es beim Lesen dieser Autobiografie einer Haltung des Hinhörens und Offenseins für das Ganze. Gebet, Teresa, beides bedingen sich gegenseitig. Im Grunde spricht sie auch nicht über das Gebet, sondern sie übermittelt, sie erzählt, sie berichtet. Und jedes Wort über das Gebet ist autobiografisch. Daher, und so war es wohl, so nehme ich an, auch bei Edith Stein, erleuchtet es den Leser, verhilft ihm zu einem persönlichen Wagnis. Es belästigt, oder Teresa vielmehr, belästigt nicht mit Fragen den Leser, sondern erquickt ihn mit anregenden Behauptungen und Erfahrungen. Denn letztendlich, die besten Worte über das Gebet werden stumm sein, sie werden im Wind verhallen, außer wenn jene, die das Wort aussprechen, Beter sind. Und Teresa war eine der größten der Geschichte. Sie wird auch häufig genannt die Meisterin des inneren Gebetes. Sie selbst legt folgendes Geständnis ab. Wir hören immer nur davon reden, wie gut das Gebet sei. Aber was der Herr in einer Seele wirkt, erklärt man wenig. Ich meine damit das Übernatürliche. Ja, heute Abend, liebe Hörer, möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben. Einen sehr begrenzten, aber dennoch wichtigen Einblick in die Lebensbeschreibung der heiligen Teresa. Wenn wir uns das Buch genauer anschauen, umfasst es 40 Kapitel. Und in der vollständigen Neuübertragung ins Deutsche sind es insgesamt 540 Seiten, also ein recht umfangreiches Werk. Das, was Teresa darin beschreibt, ist natürlich zunächst auch ihr äußeres Leben, aber das Wesentliche ist die Geschichte des Weges in die Innerlichkeit, dort, wo Gott im Menschen lebt. Und diese Geschichte auf der Suche nach Gott lässt sich meiner Meinung nach gut in drei Stufen einteilen. Das spontane Gebet des Kindes und der Jugendlichen, Teresa. Das Ringen, das innere Ringen um das Gebet, um das innere Gebet. Und die dritte Stufe, das mystische Gebet, eine Erfahrung der Harmonie. Ich möchte Ihnen einfach so ein paar Eindrücke geben von diesen drei eben genannten Stufen. Alle drei gehören irgendwo auch zusammen und bilden eine Einheit. Teresas junges Leben beginnt mit einem recht unbekümmerten, spontanen Gebet, unreflektierten, wie es Kinder ebenso tun, und endet letztlich in einem überreichen, besonders begnadeten Gebet. Dazwischen liegt das, was wir, die wir uns vielleicht auch um das Gebet mühen, selber zum Teil kennen, um das ringende, zum Teil auch schmerzliche Gebet. Und das hatte Teresa jahrelang erfahren dürfen. Teresa ist das fünfte von 11 Kindern. Sie ist im 16. Jahrhundert in Spanien geboren, genauer 1515. Sie ist ein Mensch gewesen, der schon sehr früh von Gott berührt worden war und von Jesus Christus fasziniert. Und schon als Kind beweist sie, dass sie über eine reiche Fantasie, einen lebendigen Unternehmungsgeist und auch einer gewissen Unerschrockenheit und Entschlossenheit verfügt, was sie von den anderen absetzt. Als Kind zum Beispiel ließ sie mit ihrem Bruder, der nicht viel älter war als sie, zusammen Lebensbeschreibungen von Märtyrern und ist tief beeindruckt davon. Und es scheint ihr, dass die Märtyrer auf durchaus ökonomische Weise erreicht haben, bei Gott zu sein. Ein Leitthema, das bei der Teresa immer wieder anklingt, bei Gott zu sein. Und so wünscht sich die kleine Teresa den baldigen Tod herbei. Allerdings, so bekennt sie in ihrer Autobiografie, nicht aus Liebe zu Gott, sondern um möglichst bald jene großen Entzückungen des Himmels genießen zu können, von denen sie so viel in Büchern gelesen hat. Und mit ihrem Bruder zusammen überlegt sie, ins Land der Mauren zu ziehen und dort den Tod für Christus zu erleiden. Sie ist gerade mal 7 Jahre alt. Hören wir ihre eigenen Worte. Ich glaube, dass Gott uns schon damals, in diesen jungen Jahren, den Mut dazu gegeben hätte. Jedoch gab es ein großes Hindernis. Der Onkel. Der Onkel holt die beiden Ausreißer zurück und der Junge führt als Entschuldigung an, dass seine Schwester, Teresa, ihn dazu überredet habe, diesen Weg einzuschlagen. Teresa lässt sich nicht ermutigen. Sie erzählt weiter: Als ich erkannte, dass uns dieser Weg versperrt war, beschlossen wir, Einsiedler zu werden und zu diesem Zweck Eremitagen im elterlichen Garten zu errichten. Doch die Steine, die wir für diese Bauten zusammenlegten, fielen bald auseinander. Ein weiterer Charakterzug: Misserfolge entmutigen Teresa nicht. Im Gegenteil, sie spornen sie eher an, sichere Wege zu suchen. Und so keimt in ihrem Leben das Gebet auf. Sie betet, ohne es zu wissen, was beten heißt. Das Leben geht ihr voran. Ein weiterer Charakterzug der schon jugendlichen Teresa ist für ihr späteres Verständnis des Gebetes auch bedeutsam. Sie ist ein vom Wesen her oder von Natur aus auf Begegnung hin angelegt. Sie ist immer beliebt gewesen, so sagt sie von sich selbst. Sie hätte die Fähigkeit, auf Menschen sympathisch zu wirken. Damit ist sie aber auch gefährdet, sich von Menschen zu sehr vereinnahmen zu lassen. Und nicht umsonst wird sie auf Initiative des Vaters in ein Internat gesteckt, um den negativen Einfluss einer ihrer Cousinen zu entgehen. Dort bleibt sie 1,5 Jahre. Es ist auch die Zeit, wo sie beginnt, mündliche Gebete zu sprechen. Und es ist auch eine Zeit, wo sie weiß, jetzt muss sie eine Entscheidung fürs Leben treffen. Entweder Ehe oder Kloster. Andere Möglichkeiten waren zu dieser Zeit für Frauen nicht möglich. Der Gedanke an eine Verheiratung war ihr nicht so fern, wie man vielleicht annimmt. Prägend werden für Teresa in diesem Zwangsinternat die Worte aus dem Evangelium, die sie ins Herz treffen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Dazu kommt, und das ist sehr charakteristisch für Teresa, dass sie es sich angewöhnt hat, vor dem Einschlafen über einen Abschnitt des Gebetes Jesu am Ölberg nachzusinnen. Die Person und die Worte Christi gewinnen an persönlicher Bedeutung für ihr Leben. ...1535 ist es dann soweit. Sie ist 20-jährig und sie tritt in das Menschwerdungskloster in Avila ein. Ein Kloster, allerdings ohne verpflichtende Klausur. Das Ringen um das innere Gebet setzt ein. Sie gibt zu, dass ihre Liebe zu Gott noch sehr schwach ist, die Liebe zu ihrer Familie und ihren Verwandten noch sehr stark. Mit dem Klostereintritt ist Teresas Ringen um die Berufung zumindest nach außen hin zum Abschluss gekommen. Doch in ihrem Inneren herrscht Unruhe, eine gewisse Friedlosigkeit. Sie erkrankt, schwer, ist zeitweise gelähmt, verliert zeitweise das Bewusstsein. Bis heute wird viel über ihre Krankheit spekuliert. Teresa selbst gibt als Grund in ihrer Autobiografie die Änderung der Lebensumstände und das Essen im Kloster an. Fakt ist, dass sie das Kloster verlassen und sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen muss, der allerdings ihren Zustand nur noch verschlimmert. Sie kehrt als Halbtote ins Kloster zurück, wo man ihr nicht mehr viel Stunden zum Leben gibt. Aber entgegen aller Erwartungen beginnt sie sich jedoch langsam, aber stetig zu erholen. Und in dieser Zeit gewinnt ein Buch über das Gebet der Sammlung für sie an Bedeutung. Darin erfährt sie, dass Gott wirklich im Menschen gegenwärtig ist. Sie ist so tief beeindruckt, dass sie sich entschließt, mit allen Kräften dieses Gebet der Sammlung zu praktizieren. Sie sagt selber: Ich strengte mich an, aber ich verstand noch nicht, dass all das wenig hilft, wenn wir das Vertrauen auf uns nicht gänzlich aufgeben und es auf Gott richten. Die Wurzel ihrer Zerrissenheit erkennen sie. Es ist das fehlende Gottvertrauen. Und die endgültige Hinwendung zu Christus ist noch nicht vollzogen. Ihre ersten 10 Kapitel der Autobiografie, aus denen geht klar hervor, dass das Gebet, das innere Gebet, zu dem sich Teresa zweifellos hingezogen fühlt, ihr Leben noch nicht entscheidend gewandelt hat. Es fehlt ihr an Stetigkeit. Ihre wohlgemeinten Entschlüsse reichen noch nicht aus, um nicht zurückzufallen und das innere Gebet zu vernachlässigen, was sie auch wieder tut, phasenweise zumindest. Es braucht eine Begegnung, eine lebendige Begegnung mit Christus, die ihre endgültige Bekehrung herausfordert. Hören wir auf die Beschreibung dieses Momentes. Es geschah mir, dass ich eines Tages beim Betreten des Oratoriums ein Bild sah. Es war Christus mit vielen Wunden, und ich warf mich tränenüberströmt vor ihm nieder, wobei ich ihn anflehte, er möge mir die Kraft geben, ihn nicht mehr zu beleidigen. Teresa ist 39 Jahre, schon 19 Jahre im Kloster und hat jetzt erst endgültig den Freund ihres Lebens gefunden, Jesus Christus. Damit tritt das Leben in die entscheidende letzte Phase ein. Es wird keine weiteren Abweichungen, keine Rückschläge und Wendungen bis zu ihrem Tod im Jahre 1582 mehr geben. Teresa ist im wahrsten Sinne von Christus überwältigt. Und in seiner Gegenwart wird sie für immer bleiben. In der Begegnung mit ihm ist ihr aufgegangen, was Christus doch für die Menschen gelitten hat. Und sie denkt nicht nur über das Leiden nach, sondern nimmt Anteil daran. Sie liebt. Christus hat ganz von ihr Besitz ergriffen. Und das heißt nicht, dass sich nun ein Bruch in ihrem Leben auftut, sondern all ihr Ringen um das Gebet mündet in ein harmonisch Ganzes. Ihr nun einsetzender dritter Lebensabschnitt bis zu ihrem Tod ist die Folge des direkten Eingreifens Gottes in ihr Leben. Er hat nun die Regie, die Initiative übernommen und beschenkt sie mit außerordentlichen Gnaden. Von Christus überwältigt. Das hörten wir gerade. Christus, meine Liebe, mein ganzes Leben, die Freude meines Herzens. Davon ist Teresa erfüllt. Und ihre gesamte Lebensbeschreibung ist im Grunde die Geschichte der Freundschaft mit Christus. Wie weit kann uns die Erfahrung Teresas bzw. eines anderen Menschen, der uns sowohl durch die Zeit als auch dem historischen und kulturellen Zusammenhang nach so weit entfernt ist, nützlich sein? Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gebet zunächst ein Geschenk Gottes ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott uns dieses Geschenk auch machen will. So wie Teresa das innere Gebet versteht, öffnet es zu Dimensionen des christlichen Lebens hin. Im 8. Kapitel bringt sie in genialer Weise zum Ausdruck, was sie unter dem inneren Gebet versteht. Das innere Gebet ist nichts anderes, als in Freundschaft miteinander umzugehen und dabei oftmals ganz allein mit dem zu sein, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Eine vielleicht zunächst etwas allgemein klingende Definition, die mit zum Teil abgedroschenen und fahl gewordenen Begriffen wie Freundschaft und Lieben arbeitet. Doch Teresa lässt den Leser nicht allein mit dieser Definition. Sie illustriert sie auf ganz sprechende Weise durch ihr Leben. Beginnen wir mit dem letzten Satz, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Beten heißt im theresianischen Sinn zunächst einmal, sich von Gott geliebt zu wissen, sich als geliebt zu entdecken. Es gibt im Menschen so etwas wie eine tief verwurzelte natürliche Befähigung zum Gebet. Denn alle unsere menschlichen echten Beziehungen beruhen doch letztlich auf der Gewissheit, geliebt zu sein. Ein Kind mag es noch so schwierig sein, es weiß sich geliebt von seinen Eltern. Und wir wissen alle, was es heißt, wenn ein Kind eine solche wesentliche Erfahrung nicht macht. Es fehlt ihm das Wesentlichste, um sich als gesunder Mensch entwickeln zu können und auch beziehungsfähig zu werden. Was im menschlichen Bereich von größter Bedeutung ist, das gilt erst recht in der Beziehung zu Gott. Teresa sagt es ganz schlicht: Nicht alle sind fähig zu denken, aber alle sind fähig zu lieben. Diese Gewissheit des Geliebtseins haben wir Christen, die denn wirklich? Meinen wir nicht allzu oft, dass Gebet zunächst etwas ist, was wir tun müssen? Teresa bestärkt uns im Gegenteil. Die Liebe Gottes ist das, was immer unsere Annäherung an ihn bewirkt. Gebet ist eine Erfahrung, eine Zusage der Liebe, die man von einer Liebe empfängt, die man selbst noch nicht zu geben vermag. Das ist ihre eigene Erfahrung auch gewesen. Über viele Jahre hinweg. Es ist eine empfangene Liebe, die man sich selbst noch nicht zu vergeben mag. Und mit großem Nachdruck betont sie: Gott liebt uns, auch wenn wir noch nicht fähig sind, ihn wirklich zu lieben. Er erträgt uns und erträgt uns zugleich. Er liebt uns nicht nur, wenn wir gut sind. Sie geht noch weiter, Teresa, sie sagt: Gott liebt uns nicht, weil wir gut sind. Nein, er liebt uns auf völlig unverdiente Weise, unvoreingenommen. Und auf dieser Ebene der Uneigennützigkeit bewegt sich das theresianische Gebet, nimmt seinen Anfang und sein Ende. Es ist eine lebendige Erfahrung der Liebe Gottes, der uneigennützigen Liebe Gottes. Und Teresa weiß, dass sich geliebt wissen erzeugt wiederum Liebe, legt im Menschen Kräfte frei, wie man sie sich größer nicht vorstellen kann. Und Sie wissen vielleicht, mit welcher Energie, mit welcher Kraft Teresa in den letzten Jahren ihres Lebens auf Wanderschaft gegangen ist, um 11 Klöster zu gründen. Ein zweiter Begriff, den Teresa fürs Gebet verwendet, ist der Begriff der Freundschaft. Am Gebet interessiert nicht so sehr das Was, als vielmehr wer mit wem, das heißt der Umgang der Personen miteinander. Auf den personalen Charakter des inneren Gebetes, darauf kommt sie immer wieder zurück. Gott und der Mensch sind jetzt und hier freundschaftlich zugewandt, öffnen sich füreinander, teilen einander mit, verwirklichen Freundschaft. Sicherlich ist diese Freundschaft mit Gott auf einer anderen Ebene angesiedelt wie die menschliche. Es ist eine Freundschaft mit Gott im Glauben. Für Teresa heißt es, in so guter Gesellschaft wie in der Gottesgemeinschaft zu sein wollen, kurzum bei Gott sein wollen, das ist Beten. Sie betont also die Willensentscheidung seitens des Betenden, das Verlangen, der tiefe Wunsch, in seiner Gegenwart verweilen zu wollen, ganz allein mit ihm verkehren zu wollen. Und bei ihm sein wollen, das berührt das Wesen des inneren Gebetes vom Menschen her und antwortet zugleich auf ein Problem, das ausdrücklich oder stillschweigend im Bewusstsein aller Beter gegenwärtig, so auch in Teresa, ist: die scheinbaren Hindernisse wie Zerstreuungen, Trockenheiten, Ablenkungen. Im Grunde stellen sie für Therese keine Hindernisse dar, um bei Gott zu sein. Wenn ich nur den Willen habe, bei ihm zu sein, bin ich bei ihm. Sie sagt, jener Augenblick oder jene Augenblicke, die wir im inneren Gebet verbringen, mögen diese noch so schwach sein, Gott wird sie doch sehr lieben. Das bei ihm sein wollen drückt Teresa mit einem Verb, dem Verb schauen aus. Schauen, das ist das, was der Beter tun soll. Ich bitte euch, so ermahnt sie ihre Schwestern, ich bitte euch nicht darum, dass ihr über ihn, Gott, nachsinnt, noch dass ich euch oder dass ihr euch Begriffe macht, noch dass ihr mit eurem Verstande große, scharfsinnige Betrachtungen anstellt. Ich bitte euch um nichts anderes, als dass ihr ihn anschaut. Oder anders ausgedrückt, bei ihm sein zu wollen. Denjenigen, die das innere Gebet sich zur Gewohnheit machen wollen und eher noch am Anfang stehen, gibt sie folgendem Rat: Man stelle sich vor, bei Christus zu sein. Und man mache es sich zur Gewohnheit, seine heilige Menschheit anzuschauen. ihn immerfort bei sich zu haben und mit ihm zu sprechen, ihn in seinen Nöten zu bitten, sich in seinen Plagereien bei ihm zu beklagen, in glücklichen Stunden sich mit ihm zu freuen und ihn deswegen nicht zu vergessen, ohne sich um vorformulierte Gebete zu bemühen, sondern mit Worten, wie sie seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen entsprechen. Das innere Gebet ist nichts anderes, als in Freundschaft miteinander umzugehen und dabei oftmals ganz allein mit dem zu sein, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Das innere Gebet ist nichts anderes, als in Freundschaft miteinander umzugehen. So einfach und schlicht, so prägnant und auf den Punkt gebracht, hat es Teresa. Und dennoch, die Umsetzung ist nicht so einfach. Warum? Eine Antwort vielleicht, weil wir Menschen einfach komplexer und komplizierter sind. Auch eine heilige Teresa, Kirchenlehrerin, musste um dieses einfache Gebet jahrelang ringen. Und dennoch ist es unser aller ureigenste Bestimmung, Freundschaft mit Gott, mit Jesus Christus zu haben. Und diese Gebetsfreundschaft lässt sich nicht auf den Akt des Betens beschränken, genauso wenig wie sich Liebe und Freundschaft auf die Zeiten beschränken lassen, in denen die Freunde allein miteinander umgehen können. Eine Freundschaft formt und bestimmt das ganze Leben und verändert es. Edith Stein hat diese Freundschaft mit Christus bis ins Letzte gelebt. Es war für sie die Wahrheit, aus der sie gelebt hat. Die Freundschaft mit Christus. Und liebe Hörer, diese Freundschaft mit Christus mehr und mehr zu entdecken, das wünsche ich Ihnen allen. Möge die heilige Teresa ein Wegweiser für uns sein.
Ein herzliches Dankeschön, Frau Schilling vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie, für die Gestaltung unserer Quellgrundsendung.